Alle Geflüchteten werden in einen Topf gesteckt. Da wird völlig ausgeblendet, dass sie aus sehr unterschiedlichen Herkunftskontexten kommen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Die Asylanten, sie sollen nicht nur faul und arbeitsunwillig sein, nein, vor allem auch kriminell. Immer wieder betonen Schlagzeilen den biografischen Hintergrund der Täter und schüren damit Ängste. Ob dies gerechtfertigt ist und ein gutes Abbild unserer Gesellschaft und der Tatsachen darstellt, aber auch wie Jugendliche für diese Thematik sensibilisiert werden können, darüber spreche ich heute mit Senta Isakovic vom Projekt Prävention von Extremismus und Hassgewalt beim Verein Mosaik Deutschland e.V. Mein Name ist Milana und damit begrüße ich Sie, Frau Isakovic, und euch, liebe Zuhörende, ganz herzlich zu diesem Interview mit der Frage: Hängen Migration und Kriminalität wirklich zusammen? Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, dann kommen wir vielleicht gleich zur zentralen Frage. Es gibt unter Menschen, aber auch in politischen Debatten immer wieder die Meinung, dass Migration und Kriminalität miteinander zusammenhängen und auch Asyl zu mehr Kriminalität führen würde. Was sagen Ihre Fakten denn zu, ja, dieser Erfahrung?
Ich finde, das ist eine sehr problematische Behauptung und ich könnte das überhaupt nicht mit meiner Arbeit und den Erfahrungen aus meiner Arbeit oder aus meinem Alltag bestätigen in keinster Form. Ich denke aber durchaus, dass es Zusammenhänge geben kann zwischen Menschen, die nach Deutschland kommen, aus prekären Lebenssituationen, die auch hier erstmal sehr prekär leben und keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, keinen Job und nichts, also quasi in Armut leben, und ein Zusammenhang mit beispielsweise Kriminalität, weil überall, wo Armut ist, ist auch eine erhöhte Kriminalität. Aber das hat erstmal spezifisch nichts damit zu tun, dass diese Menschen von irgendwoher hier nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen.
Denken Sie, man kann in welcher Weise die psychische Gesundheit von Migranten unterstützen, um negative soziale Folgen wie etwa Kriminalität oder Radikalisierung zu vermeiden?
Ja, man sollte es dringend. Also ich bin natürlich keine Ärztin, um da jetzt medizinisch gute Prognosen oder Tipps zu geben, aber es ist durchaus Fakt, dass Menschen, die geflüchtet sind, beispielsweise oft von mehrfachen Traumata betroffen sind. Also nicht natürlich nicht alle, man kann nie etwas pauschalisieren, aber es gibt Menschen, die traumatisiert sind in ihren Ländern, aus denen sie kommen, quasi schon viele schreckliche Dinge erlebt haben, auf der Flucht hierher und dann nochmal zum Beispiel in Auffanglagern und in hier beispielsweise in Unterkünften für Geflüchtete. Das heißt, die Menschen sind psychisch enorm belastet, haben oft posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und andere, vielleicht Angstzustände. Und denen muss auf jeden Fall psychologisch, medizinisch geholfen werden.
Man flüchtet ja nicht einfach so. Haben Sie vielleicht auch einen Einblick oder mitbekommen, wie Menschen in der Lage geholfen wird?
In medizinischer Hinsicht meinen Sie? Ja, da würde ich mal stark davon ausgehen, dass da viel zu wenig getan wird. Wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, um da gut antworten zu können. Aber wir wissen ja, dass in Deutschland generell ein großer Bedarf an psychologischer Beratung existiert. Ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die warten seit einem Jahr auf einen Beratungsplatz oder einen Therapieplatz. Darum gehen viele Leute auch nicht mehr zu den klassischen PsychotherapeutInnen, sondern auch zu anderen Stellen, die in der Hinsicht etwas unterstützen können. Aber wenn wir dann davon ausgehen, dass Menschen, die hier neu sind, noch nicht mal wirklich krankenversichert sind und so weiter, da können wir da wirklich davon ausgehen, dass die noch viel schwieriger einen Zugang dazu haben, zu dieser Unterstützung und dass da ein großer Mangel existiert. Noch dazu kommt dann, wie in den unterschiedlichen Herkunftskontexten Psychotherapie beispielsweise überhaupt angenommen wird. Ob es etwas ist, das überhaupt bekannt ist oder in das man Vertrauen hat oder nicht. Dann die Sprachbarrieren. Wir bräuchten dann theoretisch auch Menschen, die in diesen Sprachen übersetzen könnten und therapieren könnten oder entsprechend viele DolmetscherInnen. Und das alles fehlt ja. Dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten bisher.
Also praktisch auch die kulturellen Werte, ob im Herkunftsland Psychotherapie allgemein als etwas Angemessenes
Richtig.
auch herrscht.
Genau.
Was würden Sie denn sagen, sind die größten Missverständnisse, die dabei entstehen, wenn öffentlich über das Thema mehr oder weniger debattiert oder geredet wird.
Die größten Probleme oder Schieflagen ist erstmal, dass alles pauschalisiert wird. Alle Geflüchteten werden in einen Topf gesteckt. Da wird völlig ausgeblendet, dass sie aus sehr unterschiedlichen Herkunftskontexten kommen, dass sie selbst beispielsweise auch aus demselben Land zu unterschiedlichen sozialen Gruppen gehören, dass sie unterschiedlich finanziell aufgestellt sind und waren, ihre gesundheitliche Lage verschieden ist, ihre Geschlechter etc. So viele Dinge werden ausgeblendet. Dann die Grund ihrer Fluchtursachen, das ist schon mal der erste Punkt, der zu kritisieren ist, dass man einfach alle in einen Topf steckt und das geht einfach natürlich nach hinten los. Und die zweite Problematik ist da, wo man dann vielleicht punktuell Unterschiede macht. Auch da generalisiert man natürlich, man unterscheidet dann quasi zwischen den guten Geflüchteten und oder den Geflüchteten, die wirklich flüchten vor Krieg und Verfolgung und denen, die eigentlich nur hierher kommen, um ein besseres Leben zu leben, ins Sozialsystem einzuwandern. Und da ist natürlich diese Problematik weiter. Also diese Dichotomie, die aufgemacht wird, die Pauschalisierungen, die stattfinden, sind große Schieflagen, die hier stattfinden. Und bei solchen Schieflagen kann man überhaupt keinen guten Diskurs führen. Man kann auch gar nicht konstruktive Lösungen finden.
Gab es hier diese Geschichte in Frankreich, wo ein Migrant noch nicht die französische Staatsbürgerschaft hatte, einen Turm hochgeklettert ist, um ein Baby zu retten und als er oben war, praktisch dann damit mit der Heldentat die französische Staatsbürgerschaft erhalten hat, hätte er das Baby fallen gelassen? Vermutlich nicht. Also wieder die Unterteilung in Gute und Schlechte. Meistens die Menschen, die diese Diskussion führen, kennen ja häufig nicht aus ihrem eigenen Leben Beispiele, sondern bekommen das aus Zeitungen und so weiter. Inwiefern würden Sie sagen, dass, ja, wie wird Migration und Kriminalität in den Medien dargestellt und was für Auswirkungen hat das?
Ja, die Medien sind natürlich eine ganz große Kraft, die bestimmte Themen in der Gesellschaft in eine bestimmte Richtung lenken kann. Also überhaupt erstmal, ohne dass ich das jetzt bewerten möchte. In diesem Punkt spielen Medien einfach natürlich auch eine riesige Rolle, weil sie bestimmte Diskurse, Begrifflichkeiten, Rhetoriken teilweise eben mitstreuen. Auch da möchte ich natürlich nicht sagen, alle machen das genauso. Es gibt immer auch kritische Medienformate und Zeitungen und so weiter. Aber es wird halt häufig auch das aufgegriffen, was PolitikerInnen oder Populistinnen von sich geben und weitergetragen. Und die Bildsprache spielt auch eine sehr große Rolle bei Medien. Beispielsweise, wenn man mit bestimmten Bildern arbeitet, beispielsweise, um es konkret zu machen, man stellt Menschen, die aus zum Beispiel Syrien, Irak und so weiter, Afghanistan geflüchtet sind, immer als eine große Masse dar. Nur Männer im Vordergrund. Und dann wirken die Männer vielleicht noch irgendwie grimmig auf diesem Bild. Dann hat der Leser oder die Leserin hat natürlich einen bestimmten Eindruck von Geflüchteten. Und der ist wahrscheinlich, wenn man permanent solche Bilder gespiegelt bekommt, negativ. Man bekommt vielleicht Angst, man hat irgendwie ein mulmiges Gefühl. Und wenn man aber andere Bilder präsentieren würde, nämlich auch andere Realitäten von Geflüchteten eben. Geflüchtete sind nicht immer in Gruppen unterwegs, sie sind nicht immer nur männlich und so weiter. Sie haben unterschiedlichste Augen- und Hautfarben und dann würde vielleicht auch beim Leser ein anderer Eindruck entstehen.
Das ist ja aber das allgemeine Problem mit Medien. Es wird ja nicht, es werden weniger Menschen sich einen Artikel durchlesen zu, keine Ahnung, der und der hat hier jemanden gerettet, als der und der hat jemanden umgebracht. Und was ja auch häufig auffällt, ist, dass wenn das Menschen sind mit einem Fluchthintergrund, dass ja häufig, keine Ahnung, da steht Aylina, die Türkin und nicht Tom, der Deutsche, hat das und das gemacht. Was wünschen Sie sich denn von den Medien und der Politik, aber auch Schulen, wie Migration fairer dargestellt werden sollte?
Also bei den Medien kann ich direkt sagen, dass die Wortwahl und die Sprache einfach sachlicher ist, dass einfach diejenigen, die Interesse an einem Artikel haben, quasi die Informationen bekommen, die wirklich nötig sind und nicht die Informationen, die unnötig sind und vielleicht sogar irritierend. Das zum Beispiel, Sie haben das Beispiel mit der Staatsbürgerschaft gemacht. Häufig wird das ja auch falsch dargestellt mit der Staatsbürgerschaft. Also dann wird irgendwie, weil der Name türkisch klingt oder wie auch immer, wird das dann quasi so hervorgehoben. Dabei stimmt das vielleicht gar nicht mit der Staatsbürgerschaft oder Nationalität überein. Also solche Dinge, unnötige Details würde ich einfach beiseite lassen und mich auf die wesentlichen Kernaussagen konzentrieren. Und dann, was Medien unbedingt machen sollen, ich glaube, das gehört zu gutem Journalismus, dass man auch die Aussagen, die man tätigt, prüft selber, dass sie Wahrheitsgehalt haben und nicht nur irgendwie ein bisschen Wahrheitsgehalt, sondern sie sollten idealerweise 100% richtig sein oder darauf Aufmerksamkeit machen, wenn etwas eben nicht 100% nachprüfbar ist, dass man das auch betont. Und das finde ich, vermisse ich sehr oft einfach hier in den Medien. Das wäre jetzt in diesem Bereich, auch zum Beispiel Überschriften, Titel, dass man, ich weiß, wie es funktioniert, man will viel verkaufen, ein Artikel ist umso provokativer, er formuliert ist umso besser, aber manche Menschen, das muss man sich eben auch als Verlag und so weiter bewusst sein, lesen nur den Artikel und dann setzt sich etwas fest. Und das ist eben nicht gut. Also man sollte idealerweise eben nicht nur darauf achten, wie viel verkaufe ich, sondern auch, was biete ich an Qualität. Bei den Schulen würde ich mir natürlich wünschen, dass sich Lehrkräfte, Schulleitungen, vor allem auch Schulleitungen, entsprechend weiterbilden in diesem Bereich, weil sie sind ja ganz normale Bürger der Bundesrepublik, wie wir alle, und haben auch bestimmte Ideen und Gedanken im Kopf, die nicht immer richtig sind über bestimmte Gruppen oder nur in Teilen richtig sind. Also es würde niemandem schaden, wenn man sich mehr darüber informiert, wer die SchülerInnen sind, die in meine Klasse neu zugewandert sind. Ob sie jetzt geflüchtet sind oder migriert auf eine andere Art und Weise, ist dabei völlig egal. Dass man versucht, eben die Lebensrealitäten zu erfassen, die Kinder und Jugendlichen beispielsweise und auch deren Eltern betreffen. Dass man nicht davon ausgeht, nur weil die Mutter oder der Vater noch kein gutes Deutsch spricht, weil sie ja auch erst ein Jahr da sind, dass sie auch direkt aus einem bildungsfernen Haushalt stammen, der sowieso die Kinder nicht motiviert, sondern dass man vielleicht erstmal Chancen gibt, die Familien kennenzulernen, den Menschen Zeit zu geben, hier erstmal in diesem Land anzukommen, sprachlich, emotional und so weiter, und nicht eben direkt eine Meinung hat, die man sich einfach so kreiert hat oder weil man von Medien oder sonst PolitikerInnen beeinflusst wurde.
Das würden Sie zusammenfassen, sind so die größten Gründe für die große Angst vor den Fremden und wie kann man die aufheben?
Ich denke immer, dass der fehlende Kontakt zu Menschen immer auch ein Grund ist, warum man sie erstmal fürchtet oder ihnen skeptisch gegenübersteht. Wobei ich auch sagen würde, Angst vor anderen Menschen ist kein menschlicher Zustand. Also ich glaube, das ist überhaupt nicht typisch für Menschen. Aber ich sage jetzt mal so eine Distanz oder erstmal eine Skepsis.
Vorsicht.
Genau, Vorsicht. Da hilft es natürlich, wenn man in irgendeiner Form an Veranstaltungen teilnimmt, an Treffen, Begegnungen teilnimmt mit anderen, um einfach diese Vorsicht abzubauen oder diese Vorurteile, die man eben hat, Unsicherheiten. Da hilft einfach Kontakt. Es hilft nichts, wenn man immer in Communities und Gruppen unter sich bleibt.
Sie arbeiten ja mit Jugendlichen in Workshops. Welche Unsicherheiten oder Fragen begegnen Ihnen dabei oder welche Vorurteile auch?
Ich denke, bei Schülerinnen und Schülern kann ich, es ist jede Klasse für sich individuell. Also da kann ich gar nicht so generalisieren, so als Erfahrung irgendwas festmachen. Aber ich finde, mit Schülerinnen und Schülern lässt sich immer sehr gut arbeiten, selbst wenn sie schwierige Positionen vertreten, egal in welche Richtung, seien es jetzt rassistische, queerfeindliche, sexistische etc. Sind sie noch nicht so gefestigt in ihrem Weltbild, sodass man mit ihnen immer ins Gespräch gehen kann und immer irgendwo auch eine gemeinsame Basis finden kann, auf der man gut diskutieren kann, auch wenn es mal lauter zugeht oder jemand nicht so viel andere Meinungen aushalten kann. Ich finde es eher mit Erwachsenen schwieriger. Auch nicht mit allen, aber es gibt doch bestimmte Erwachsene, die einen eher geschlossenes Weltbild aufweisen. Und da ist es natürlich schwer, dagegen anzugehen.
Und wie könnte so gute Erwachsenenarbeit in dem Bereich aussehen?
Das ist ja sehr schwer. Wir machen ja politische Bildungsarbeit und da sind wir ja auch nur für bestimmte Bereiche gefördert. Also wir kommen sozusagen an die breite Öffentlichkeit nur mit allgemeinen Veranstaltungen, die für alle offen sind. Also beispielsweise Podiengesprächen oder irgendwelchen Events, die sonst so stattfinden, Lesungen und so weiter. Und da kommen ja auch nur Interessierte, das heißt,
Ja.
die sich sowieso aktiv mit der kulturellen Situation in der Stadt befassen, was da gerade so los ist. Und andere kommen da sowieso nicht hin, weil sie entweder keine Kapazitäten, keine Zeit oder kein Interesse dafür haben. Und die, an die wir rankommen, da ist es ja meistens sowieso von vornherein so, dass wir davon ausgehen können, die interessieren sich ja, die haben schon eine besondere Grundhaltung, aus der heraus sie zu uns kommen.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr aus Ihrer Arbeit erzählen und wie Sie da vorgehen?
Also ich kann ja mal vielleicht grob skizzieren, was wir so machen. Ich habe ja gesagt, wir machen politische Bildungsarbeit bei uns, bei Mosaik Deutschland und auch wir beraten auch Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Also wir haben quasi ein Antidiskriminierungsbüro auch bei uns in der Einrichtung. Und wir haben da ganz unterschiedliche Formate und unterschiedliche Zielgruppen quasi, mit denen wir arbeiten. Von Kindern im Grundschulalter bis hin Seniorinnen sind, also nach oben ist keine Grenze. Und da haben wir dann entsprechend verschiedene Projekte. Wir gehen dann zum Beispiel an Schulen, machen Workshops. In der Grundschule haben wir zum Beispiel seit einiger Zeit einen Antirassismus-Workshop, der auch sehr gut läuft mit Kindern. Dann haben wir mit Jugendlichen und so weiter verschiedene Formate im Bereich der Extremismusprävention, aber auch Antidiskriminierung und so weiter. In der Erwachsenenbildung machen wir Fortbildungen, Weiterbildungen. Also es gibt auch junge Menschen, die zu uns kommen über längere Zeit hinweg, und einfach regelmäßig einmal die Woche, einmal im Monat oder so. Und wir sprechen über bestimmte Themen mit ihnen in so einem gesicherten Raum.
Also die ganze Spannbreite von Kindergarten bis Erwachsenen.
Genau.
Okay, was wollen Sie den Menschen dabei mitgeben über Vorurteile, um vielleicht ja, die ein bisschen aufzulösen?
Also ich glaube, so grundsätzlich würde ich mir einfach wünschen, dass die Gesellschaft wissen muss, dass Phänomene wie Radikalisierung und Extremismus, die entstehen nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern die sind Symptome von bestimmten Zuständen, die vorherrschen. Da gibt es auch Wechselwirkungen zwischen einer zum Beispiel populistischen, rassistischen Stimmung, die durch Rhetorik in den politischen Parteien, in den Medien und so weiter vorangetrieben wird und bestimmten Radikalisierungsformen. Also Hetze gegen beispielsweise Geflüchtete, Migrantinnen, Musliminnen kann einerseits zu einer gesellschaftlichen Radikalisierung führen, also eine rechte Radikalisierung in der Gesellschaft, als auch zu einer islamistischen Radikalisierung unter bestimmten Gruppen führen beispielsweise. Zum Thema Kriminalität, das hängt, finde ich, eben sehr stark auch mit dem Thema Armut und Ungerechtigkeit zusammen. Ich denke, dass unsere Gesellschaft viel davon hätte, gerechter zu werden und gegen Klassismus vorzugehen, weil ich denke, da, wo eben einfach viel Armut ist, da gibt es automatisch Kriminalität. Das ist nichts Deutsches oder Spezifisches für unser Land, das ist etwas, was wir überall auf der Welt beobachten können. In Ghettos, in Slums, in Banlieues und so weiter ist eine hohe Kriminalitätsrate natürlich.
Dann vielleicht als Schlussfrage, was können wir als Gesellschaft besser machen, um vielleicht zu verhindern, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft als potenzielle Täter oder Kriminelle abgestempelt werden oder auch zu Tätern und Kriminellen werden?
Ja, ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass in unserer Gesellschaft ein größeres Empathievermögen da wäre. Und ich meine damit vor allem auch rationale Empathie, weil emotionale Empathie kann nicht jeder bieten. Also das ist etwas, was sehr individuell unterschiedlich ist. Aber wenigstens rational Empathie zu empfinden gegenüber verschiedenen Lebenssituationen, dass man sich einfach bewusst macht, dass Menschen, die hierher kommen, großen Leidensdruck hatten, um hierher zu kommen, dass sie viel erlebt haben, dass sie hier sind, um ein besseres Leben zu führen, um überhaupt überleben zu können und dass sie mehrfach traumatisiert sein können.
Also kurz gesagt, menschlicher werden.
Menschlicher werden, ja.
Ja, gut. Dann bedanke ich mich herzlichst bei Ihnen für das Interview. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen nochmal zu reden. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, noch mehr Hintergründe zur Sicherheit kennenlernen wollt, dann blickt gerne auf unserem TikTok- und Instagram-Account vorbei. Dort heißen wir Salon-5. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön empathisch und menschlich bleiben und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, einen schönen Tag auch.
Tschüss.
Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.